SRF 1.
Und da ist das Regionaljournal Graubünden heute mit diesen Themen. Trotz Menschenrechtsverletzungen, Aserbaidschan darf in Davos Werbung machen. Und sie sind für eine offenere Kirche, weil...
Er weiss auch genau, der Bischof, dass wenn man die alten Regeln alle einhalten würde, dass er niemand mehr hat in der Kirche.
Was Zürcher Katholiken vom Bischof Huhnder verlangen, damit wieder mehr Leute in die Kirche gehen. Später in der Sendung. Zum Wetter, morgen gibt es ein bisschen von allem. Sonne, Wolken und Schnee. Am Mikrofon Diana Jörg. In gut einer Woche startet Davos das Weltwirtschaftsforum WEF. Genau wie letztes Jahr macht auch heuer das Land Aserbaidschan Werbung. Ein Land, wo wegen seiner Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht. Demmal fahren sogar Busse von der öffentlichen Verkehrsbetrieb mit Aserbaidschan-Werbung um. Damit glücklich ist zu Davos niemand. Aber der Gemeinde bringt Geld. Stefanie Hablützel.
Die Aserbaidschan-Busse in Davos fallen auf. Der Himmel über der Hauptstadt Baku leuchtet orange-rot vom Bus oben runter. Darunter sieht man eine Stadtsilhouette. Aserbaidschan präsentiert sich als Land für die Zukunft mit einer prosperierenden Industriestadt. Nicht zu sehen ist die andere Seite der Medaille. Einem Grossteil der Bevölkerung geht es nicht gut. Sie hat nichts vom Öl- und Gasreichtum. Davon profitiert nur eine kleine Minderheit. Wer politisch anderer Meinung ist, hat es schwer und es gibt Berichte von Menschenrechtsverletzungen. Das sind alles Sachen, die nicht recht zu Davos passen, am weltoffenen Wintersportort. Der Sprecher von Davos Klosters Tourismus, der Nord Lieten, sagt zu dieser Werbung:
Wir bedauern es natürlich und wir hoffen schon nicht, dass es ein grosses Image-Problem gibt für uns. Aber ja, sicher nicht unbedingt schön für uns.
Machen können die Touristiker nichts. Für die Werbung auf den Bus ist nämlich Gemeinde verantwortlich. Chef des Davoser Verkehrsbetriebs VBD ist der Frischbachni Davoser Landrat Stefan Walzer. Seit 2 Wochen sitzt er in Davoser Exekutive. Und er sagt, der Punkt sei einfach, um die Werbung kümmere sich gar nicht gemeint, sondern die Plakatgesellschaft APG.
Wir kommen wohl das Logo über, oder? Aber wir wollen ja gerade aus dem Grund, hat man eigentlich das auswärts gegeben, damit man an und für sich den VBD nicht verpolitisiert, weil der VBD muss und soll sich da draus halten, oder?
Genau diese Verpolitisierung dürfte jetzt aber passieren, wenn WEF startet. Die Gemeinde Davos macht dann Werbung für ein autoritär geführtes Regime, das probiert im Westen gut dazustehen, um sein Öl und Gas verkaufen zu können. Finanziell profitiert auch Davos. Die Werbung spült 150'000 Franken in die Kasse der verschuldeten Gemeinde. Bleibt die Frage, lohnt es sich auch fürs Image? Der Sprecher der Tourismusorganisation Nord Lieten:
Wir werden sicher das Gespräch suchen mit den Verantwortlichen, die Werbeflächen verkaufen. Was wir für einen Einfluss darauf nehmen können, das sehen wir dann.
Auch der kleine Landrat Stefan Walzer von SP kann sich vorstellen, die Fragen mit seinen politischen Kollegen zu diskutieren. Aber, und dann kommt ein grosses Aber.
Das WEF ist ein sehr wichtiger Anlass für uns und das sind alles Gäste, wo wir auch darauf angewiesen sind. Oder? Weil wenn man natürlich jetzt immer alles hinterfragen müsste, wird der Tourismus relativ kompliziert, oder?
So richtig glücklich ist niemand zu Davos mit dieser Aserbaidschan-Werbung. Für dieses Jahr dürfte es gelaufen sein. Das WEF startet in gut einer Woche.
Es sind Hunderte von Katholiken gewesen, die gestern auf dem Hof zu Chur für eine offenere Kirche demonstriert haben. Das Regionaljournal hat heute Morgen darüber berichtet. Ein Haufen Demonstranten sind aus dem Kanton Zürich gekommen. Der gehört nämlich auch zum Bistum Chur. Und im Kanton Zürich haben speziell viele Gläubige Mühe mit dem harten Kurs von ihrem Bischof. Der Luca Laube hat Kritiker getroffen.
Die Kirchgemeinde von Ilnaue-Fretika ist mit einem doppelstöckigen Reisekar auf Chur gereist. Unter den 100 Frauen und Männern auch der Klaus Gersbach und seine Frau. Der 65-jährige Kirchengänger mit einem kurzen Bart und einem Wollapulli läuft in einem Grüppli den Hoftour auf zur Kathedrale und erzählt vom Alltag in der Kirchengemeinde. Seine Kirche sei noch jeden Sonntag voll. Aber eben nur darum, weil sie gegen Regeln vom Bistum verstoßen.
Der Ökumene lebt bei uns. Da können wir reformiert in zwei Kirchen. Und wir gehen auch bei ihnen in die Kirche. Ich bin beispielsweise im Gospelchor. Da bin ich in der reformierten Kirche, singen die vor allem. Und viele Reformierte kommen zu uns, weil im Kanton Zürich ist natürlich vieles ist gemischt. Es sind viele Mischehen. Und jetzt sollte doch nicht so sein, dass wenn die Frau reformiert ist, dann mitkommt die Kirche, dass die nicht dürft zur Kommunion gehen. Das ist wirklich total alte Schule. Das ist daneben. So leben wir heute nicht mehr.
Der Klaus Gersbach regt sich auf, dass das Bistum die Regelverstöße bei jeder Gelegenheit verurteilt. Der Ephretiker, der auch Präsident der örtlichen CVP ist, hat darum ein Transparent gemalt. Doppelleben aufgeben, steht drauf.
Also Doppelleben meint, sie wissen genau, dass anders gemacht wird. Und wenn man nichts sagt, ist das gut. Aber hier und da sagen es Bischof wieder, eigentlich muss es so und so und so sein, oder? Und das müssen wir durchsetzen. Man kann es nicht durchsetzen, weil sonst sind die Kirche leer.
Dann verschwinden der Klaus Gersbach und seine Frau in der Kathedrale. Sitzplätze hat es für sie keine mehr. Die Kirche ist gestossen, voll. Eine gute Stunde betend die Gläubigen miteinander. Singend ziehen sie nach der Messe raus auf den Hof, wo sie vom Generalvikar Martin Grichting empfangen werden. Auch die Monika Schmid ist aus Ilnau-Ephretiken angereist. Sie leitet dort die Pfarrei und führt heute die unzufriedenen Gläubigen an.
Ich bitte jetzt alle, die einen Brief mitgebracht haben, doch einfach auch dafür zu kommen und diesen Brief ganz persönlich Martin Grichting in die Hand zu geben.
Die schriftlichen Erklärungen hat der Bischof von allen Seelsorgenden verlangt, die die Pfarrei-Initiative unterschrieben haben. Mit dieser Unterschrift stehen sie zum Beispiel dafür ein, dass auch Geschiedene in der Kirche Kommunion feiern können oder auch Frauen Pfarrerinnen werden können. Ein grosser Teil davon sei heute schon Realität, sagen die Initianten. So Forderungen gehen dem Generalvikar Grichting allerdings zünftig gegen den Strich.
Ja, für mich ist es natürlich so eine klassische Coming-out-Strategie. Also man tut etwas, wo eigentlich gegen die Regeln verstößt, öffentlich machen und sagt, ja, es ist jetzt so, wir verstoßen dagegen. Und damit versucht man eigentlich dann die Legalisierung von dem zu erreichen, was man da öffentlich macht. Oder? Also bei der Fristenlösung ist mir so vorgegangen. Auch die homosexuelle Bewegung hat ihre Ziele eigentlich so immer verfolgt mit solchen Strategien. Und in der Kirche ist es halt ein bisschen naiv, oder? Weil letztlich in der Kirche wird die Lehre von der Kirche nicht im demokratischen Diskurs bestimmt.
Monika Schmid hält sich selber nicht für eine Traumtänzerin. Die Ephretiker Pfarreileiterin hat die Hoffnung, dass der Bischof irgendwann einlenkt.
Es ist natürlich schwierig, in dem, weil wir einen Bischof haben, der es schwierig ist, mit ihm zu reden. Und den Dialog, den wollen wir suchen. Ich hoffe, wir finden ihn irgendwo, dass wir wirklich miteinander Wege suchen können. Weil sonst driftet einfach, wir wollen keine Spaltung, aber es driftet einfach auseinander. Weil die Leute an der Basis haben andere Vorstellungen von Kirche.
Nach 2 Stunden packen die Ephretiker ihre Sachen wieder zusammen und machen sich auf den Weg runter zu ihrem Bus. Der Bischof hat sie heute nicht gesehen. Er hat andere Termine gehabt.
Stimmen von Gläubigen, die für eine offenere Kirche plädieren. Im Beitrag von Luca Laube. Sie hören das Regionaljournal und jetzt zu einem Thema, das nicht nur Graubünden, sondern die Ostschweiz, ja das ganze Land betrifft. Die Arbeitsbelastung, die immer mehr zunimmt. Die Lehrkräfte zum Beispiel klagen, dass ihnen zu wenig Zeit zum Unterrichten bleibt. Am Pflegepersonal bleibt zu wenig Zeit für die Patienten. Und die Ärzte wiederum, die müssen zu viel Papierkram erledigen. Die Arbeit hat sich in den letzten Jahren für viele Leute verändert. Sie rennen den ganzen Tag um und am Abend wissen sie nicht mehr recht, was sie eigentlich gemacht haben. Der Franz Schultheiss ist Soziologe an der Uni St. Gallen. Sein Forschungsgebiet, die Arbeitswelt. Die Maria Lorenzetti hat mit ihm geredet und zuerst gefragt, ob es das, wo die Menschen sich darüber beschweren heute, nicht schon immer gegeben habe.
Wir leben in einer Arbeitsgesellschaft, einer kapitalistischen Arbeitsgesellschaft seit 2 Jahrhunderten. Und die Arbeit hat sich ständig verändert. Die Erfindung des Fließbandes zum Beispiel, die Mechanisierung, Technologisierung der Arbeit, all das hat unsere Arbeitsbedingungen wahnsinnig verändert. Und manchmal zum Guten. Wir arbeiten heute im Durchschnitt 8 Stunden am Tag. Es war das Doppelte im 19. Jahrhundert. Heute arbeitet man ab 16 Jahren. Im 19. Jahrhundert gingen Kinder mit 6 Jahren in St. Gallen in die Textilfabriken. Und die Arbeit war war früher physisch wesentlich schwerer, belastender, als sie es heute ist. Sie war auch gefährlicher. Es gab eine Menge Arbeitsunfälle. Kurzum, es hat sich sehr vieles zum Guten gewandelt, aber in den letzten 2 Jahrzehnten etwa stellt man auch fest, dass dieser Wandel sehr viele Schäden mit sich bringt, sehr viele Probleme. Und man spricht dann in den Arbeitswissenschaften von einer ständigen Beschleunigung der Arbeit, Akzeleration, man spricht von zunehmender Flexibilisierung, man spricht von der Notwendigkeit, als Arbeitnehmer polyvalent zu sein, mobil zu sein und so weiter. Und das sind Anforderungen, die auch mit hohen psychischen Belastungen einhergehen.
Was machen denn diese neuen Veränderungen mit dem Menschen?
Ja, sie führen, um es ein bisschen plakativ zu sagen, dazu, dass jeder Arbeitnehmer zu einem Arbeitskraftunternehmer werden soll. Das heißt, er soll sich selber managen, er soll mit seiner Arbeitszeit sehr autonom, aber immer produktiv umgehen. Ja, er soll letztendlich auch ohne einen Vorarbeiter, der hinter ihm steht, gut funktionieren, also immer leistungsorientiert sein. Und in gewissem Sinne ist das auch ein positives Ideal, dass man autonom sein soll, dass man keine Peitsche braucht von außen, sondern dass man das auch selber schafft. Aber es führt eigentlich auch zu einer bestimmten, dann einem psychischen Druck, dieses ständig auf der Höhe sein, immer den Kopf aus dem Wasser heraus haben, ständig genau wissen, was das Optimale in einer Situation ist. Also einerseits wäre man in der Situation Arbeitnehmer und Unternehmer zugleich.
Also wir sollen produktiv sein, flexibel, mobil und dabei möglichst nicht müde werden. Ja. Was sagt die Forschung? Wie viele Menschen sind die ideale Angestellte in diesem Sinne?
Ja, das lässt sich schwer quantifizieren. Es gibt Unternehmen, die sind in der letzten Zeit dazu hingegangen und quantifizieren, dass jedes Jahr, Ende des Jahres wird budgetiert. Es werden Menschen zum Beispiel bei UBS, anderen Banken in 3 Kategorien eingeteilt. Die High Performance, High Potentials sind so 10-20% je nach Unternehmen. Dann kommt das Mittelfeld, das Bodenpersonal, das akzeptabel arbeitet, fleißig und so weiter, aber nicht Spitzenkraft ist. Und die letzten 10%, die gelten als Ausschuss und die will man dann auch schließlich am Ende des Jahres möglichst rauswerfen. Ja? Insofern kann man sagen, das sind schon solche Berechnungsstile, wo man sagt, es gibt in jedem Unternehmen Blindgänger und die müssen wir loswerden. Und das sind die, die diese hohe Anforderung an sich selbst, wie die heutige Zeit sie erfordert, anscheinend nicht aufbringen. Wir stellen aber auch fest, dass immer mehr Menschen durch die Netze fallen. Und das Phänomen des Burnout, von dem heute, ist ja fast ein Modewort geworden, wovon sehr viele Medien auch sprechen, betrifft eine wachsende Zahl an Menschen, die eigentlich klassischerweise auch Leistungsträger sind. Also bestfunktionierende Arbeitnehmer, gerade in Kreativberufen, in der Wissenschaft, in Spitzenunternehmen, an Spitzenposten und so weiter. Und diesen Menschen passiert etwas, was man vielleicht auch nennen könnte, die Selbstüberschätzung, die Hybris des Menschen, das Gefühl zu haben, dass man noch mehr leisten kann, also ständig über die eigenen Grenzen hinauswachsen, noch mehr tun, noch schneller sein, noch flexibler sein, 5 Dinge gleichzeitig tun können. Und diese Menschen stoßen an die Grenzen und haben plötzlich ein Burnout, ein Blackout, sie stürzen ab und merken plötzlich, wie verwundbar sie sind. Und vielen von ihnen geht es denn so, dass sie mehrere Monate in einer Klinik verbringen und mit größter Mühe wieder zu sich selbst zurückfinden. Und wenn es ihnen dann gut geht, vielleicht auch hinterher gelernt zu haben, nicht wieder in diesen Trott zu verfallen.
Jetzt sehen wir das ja alles eigentlich. Wurde schon viel geschrieben darüber, auch in den Medien viel geschrieben darüber. Und trotzdem machen wir mit. Warum tun wir das?
Ja, wir sind so widersprüchlich in allen Dingen, also jeweils einerseits der eigene Komfort oder der eigene Wohlstand, das eigene Fortkommen und so fort ist uns näher, also die Jacke ist uns dann näher als sozusagen das, was am Horizont sich an möglichen Katastrophen abzeichnet. Ja, was die Arbeitswelt jetzt angeht, ist es so, eigentlich ist jetzt dieses Problem der Überforderung, des Burnout-Phänomens am Arbeitsplatz überall bekannt. Es gibt wohl niemanden, der das noch nicht gehört hat. Aber in der konkreten Arbeitssituation, in der sich das Individuum dann befindet, muss es dann wieder sagen, ja, es ist schon 19 Uhr, ich bin schon seit 7 Uhr da, eigentlich wartet meine Familie auf mich, aber der Chef hat gesagt, wir haben noch den Auftrag und es ist vor Weihnachten und es muss jetzt noch fertig werden. Dann rappel ich mich trotzdem hoch, weil es gehen muss, das Haus muss abbezahlt werden, die Kinder gehen in die Schule und so fort. Und dann kommen wir so in eine bestimmte Lebenshaltung hinein, wo wir sehen, dass uns Dinge krank machen, ja, dass das schon schleichend ist. Wir aber dann doch immer wieder diese Selbstüberschätzung haben und sagen, jetzt lass ich doch nicht gehen, du hast noch Reserven, du hast das früher schon geschafft. Ja?
Für den Einzelnen lohnt sich die Rennerei unter Umständen nicht. Für das Unternehmen vielleicht. Lohnt sich denn die Rennerei für eine Gesellschaft, volkswirtschaftlich? Was ist der Nutzen?
Bisher hat es sich gelohnt. Wir leben in einer Gesellschaft der ständigen Produktivitätssteigerung. Das kann man überhaupt nicht verleugnen. Aber vielleicht kommen wir jetzt wirklich an die Grenzen und es gibt mittlerweile viele Indikatoren, die zeigen, dass es für die gesamte Volkswirtschaft, wie auch das Gesellschaftliche, das Kollektiv, enorme Kosten gibt, die mit dieser Entwicklung einhergehen. Und es entsteht sogar auf Unternehmensebene ein wachsendes Problembewusstsein, wo dann Arbeitgeber merken, dass das auch nach hinten losgehen kann. Dass also der Ausfall von Arbeitnehmern, die wichtige Funktionen im Betrieb haben, die dann über mehrere Monate ausfallen und schwer ersetzbar sind, dass das für das Unternehmen hochschädlich ist. Und es gibt ein Phänomen, das haben wir in vielen arbeitssoziologischen Studien hier in St. Gallen immer wieder vorgefunden, die Befindlichkeit der Leute, jetzt nicht nur ihre physische durch Ermüdung und so weiter, sondern auch ein gewisses Ausgelaugtsein in der Arbeitswelt, wo man das Gefühl hat, man tut tausend Dinge, aber das eigentliche Kerngeschäft, da kommt man immer weniger dazu, also bei der Pflege zum Beispiel, die Zeit, die man am Bett des Patienten hat, die wird immer weniger. Die Zeit, die man am Computer verbringt, wird immer größer. Und dort, wo man sie eigentlich investieren will, also der Arzt bei seinen Patienten, der Lehrer bei seinen Schülern, ja, der Sozialarbeiter bei seinen Fällen, ja, diese Zeit wird immer dünner und dadurch entsteht jetzt eine Arbeitsunzufriedenheit. Das Gefühl, dass man das eigentliche Kerngeschäft, für das man den Beruf ja gewählt hat, immer weniger tun kann.
Was müssen wir tun, damit wir besser arbeiten?
Ja, vielleicht mal, wir leben in einem Moment der Besinnung, Weihnachtsfest, das Fest der Besinnung sollte es sein, nach den Ansprüchen. Ich weiß auch, dass das der Anspruch und die Wirklichkeit weit auseinander liegen. Und besinnen nochmal auf die wirklichen Werte der Arbeitswelt. Ja? Arbeit ist eigentlich das essentiell Menschliche. Die Arbeit verkommt immer mehr zu einem Bereich von Zwängen, Notwendigkeiten, hinterherlaufen. Entfremdete Arbeit nennen wir das seit 1840, wo Karl Marx diesen Begriff verwendet hat.
Nun kann die Pflegefachfrau, die viel Zeit am Computer und wenig am Krankenbett verbringt, nicht zur Spitalleitung gehen und mit Marx argumentieren. Was raten Sie denn?
In unseren Gesprächen mit Pflegekräften aller Hierarchiestufen, auch den Ärzten, Chefärzten, merken wir, dass die alle subjektiv betroffen sind, alle auch diese Erfahrungen mitteilen im Interview. Wir führen anderthalbstündige Interviews, wie wir jetzt gerade auch. Ja? Und manchmal kommt auch ein Punkt, wo dann eine Pflegekraft sagt, wir haben ja schon mit der Leitung gesprochen und gesagt, wir brauchen mehr Springer, um diese Löcher zu stopfen und so weiter. Aber es scheint so zu sein, dass man bestimmte Zwänge wie diese Arbeit am Computer, wo man jetzt die Fallpauschalen ausrechnet, ja, und wo man jeden Akt, den man gerade vollzogen hat, am Patienten direkt eingibt, weil das wieder das Bettwechseln wieder mit 8,50 oder so zu Buche schlägt, dass das sehr fatalistisch hingenommen wird als Zeichen der modernen Zeit. Ja? Und es bedürfte da auch politischer Entscheidungen. Wie sehr lassen wir uns in alle diese Sphären, wo eigentlich eine eigene Logik im Umgang mit Gemeingütern, mit dem Gemeinwohl, mit Patientengut und so weiter doch existieren sollte, wieso lassen wir uns überall eine ökonomische Logik, ja, dieser Rentabilisierung mit aufs Auge drücken? Warum müssen wir hingehen in Schulbehörden und wie das jetzt an allen Orten in der Schweiz im Gange ist, die Jahresarbeitszeit berechnen lassen und alle Lehrer dazu bringen, dass sie x Blätter ausfüllen und die auch dabei denken, ich verbringe so viel Zeit mit Dingen, die gar nicht messbar sind. Warum verlangt man das von mir. Und dadurch entsteht nochmal eine Arbeitsunzufriedenheit.
Wie machen Sie das?
Mehr schlecht als recht. Ja, ich lasse mich auch von E-Mails-Verkehr mit einbeziehen und diese Dinge verbringen. Damit verbringe ich einen guten Teil meines Tages. Ich bin selbst mit meinem Arbeitsstil unzufrieden, versuche ihn zu verbessern. Ich habe auch häufig abends das Gefühl, wenn ich nach Hause komme, das war es aber nun wirklich nicht. Und dann fragt man sich auch selbstkritisch, ja, du arbeitest selbst über diese Themen, warum kriegst du es nicht auf die Reihe? Ja, da muss ich einfach an die Brust klopfen und sagen, also Asche aufs Haupt streuen und sagen, zwischen theoretischer Einsicht und praktischer Veränderung ist eine große Kluft. Ja, aber wir arbeiten dran.
Ein selbstkritischer Soziologe, der Franz Schultheiss von der Uni St. Gallen. Sein Feld, die Arbeitswelt. Mit ihm geredet hat Maria Lorenzetti. Das ist das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist 5:06. Wir sind beim Wetter und die Prognose, die hat Sabine Balmer von SRF Meteo.
In der Nacht ist es wechselnd bewölkt. In Misox und Buschlaf kann stellenweise schon mal ein bisschen schneien. Die Temperaturen sinken zu Chur auf etwa -3 Grad, im Engadin bis auf -13 Grad. Morgen am Morgen scheint zuerst noch die Sonne, am längsten zwischen dem Domlesk und dem Samnaun. In den Südtälern ist es bewölkt und es schneit ab und zu. Auch im Norden ziehen im Laufe des Tages immer mehr Wolken auf und es fährt auch hier ab und zu anschneien. Die Temperaturen steigen dann zu Chur noch auf 1 Grad, zu Avonin wird es -2 Grad und zu Arosa -5 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es bei vielen Wolken und ab und zu schneit es noch. Die Höchstwerte Chur bei -1 Grad.
Wir sind bei den Meldungen vom Bündnertag. In gut einer Woche startet in Davos das Weltwirtschaftsforum WEF. Das Jahr machen die Bus von den öffentlichen Verkehrsbetrieben Werbung für Aserbaidschan, ein autoritäres Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen umstritten ist. Dafür verantwortlich ist die Gemeinde. Für den zuständigen kleinen Landrat Stefan Walzer ist die Werbung nicht unproblematisch, aber sie bringe Geld für die Gemeindekasse. Tourismusorganisation Davos Klostershof hofft, dass es keinen Image-Schaden für den Wintersportort gibt. Ein Haufen von den Katholiken, die gestern zu Chur für eine offenere Kirche demonstriert haben, kommen aus dem Kanton Zürich. Sie sagen, bei ihnen sagen gewisse Sachen, wie zum Beispiel Dokumene, schon längstens Realität. Das Bistum Chur lehnt die Praxis ab. Sie argumentiert, dass sagen die in der katholischen Kirche ganz klare Regelverstöße. Eine Reportage dazu können Sie bei uns auf dem Internet nachlesen. Dort finden Sie auch alle anderen Beiträge und die ganze Sendung. Der Weg dorthin, srf.ch/news, dann klicken Sie Regionen. Das war das Regionaljournal Graubünden. Am Mikrofon Diana Jörg. Ich wünsche einen schönen Abend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.